NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Constanze Becker und Janusz Torp lesen die dritte von 6 Folgen mit Erzählungen von Serhii Shadan aus seinem Band Keiner wird um etwas bitten, in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Hören Sie seine Geschichten, Der Herr ruft das Weib zu sich und Bis wieder ein Monat vergeht.
Der Herr ruft das Weib zu sich. Dann ist es auch noch zeitig und warm Frühling geworden. Als wäre nichts passiert. Wir stehen unter dem weiten Himmel der Vorstadt, schweigen, lauschen der Stille. Es ist still wie in einem Haus, aus dem eine große, ewig streitende Familie ausgezogen ist. Sonntagmorgen, die Straßen hinter dem Zaun sind leer, die Trambahnschiene nach dem Winter verrostet. Seit Ende Februar fahren keine Straßenbahnen mehr. Die Vögel stoßen herab, fallen aus dem Himmel wie Äpfel aus einer Tasche, bemerken unten unsere schweigsame Gruppe, tauchen wachsam wieder zurück in den Himmel und fliegen Richtung Fluss. Wir warten, wärmen uns auf, denken, dass die Vögel zurückkehren, der Frühling zurückkehrt, dieses seltsame Leben weitergeht und uns mit sich reißt, wie die Strömung die Schuhe von Ertrunkenen mitreißt. Solche Tage, wenn die Zeit innehält wie ein Lichtstrahl auf der Schneide eines Messers, eine unvorsichtige Bewegung, ein unbedachter Stoß und das Licht zerfließt, und mit ihm zerfließt die ganze Stadt mit ihren Hügeln, Gleisen und Vögeln, und nichts kann diesen Ansturm der warmen Luftströme, das Vordringen der heißen Wolken, der sengenden Sonne mehr aufhalten. Vorerst aber dauert die kaum wahrnehmbare kurze Zeit des Gleichgewichts an, wenn der Winter sich wie ein zutraulicher Hund auf Armeslänge von dir entfernt und wartet. Rufst du ihn oder nicht? Wind kommt auf. Es wird ganz warm, alle halten ihre Gesichter in die Sonne. Die Sonne tut gut, man will dastehen und sich nicht bewegen. Stehen und spüren, wie das Leben weitergeht, sanft und unerbittlich. Doch dann werden wir gerufen. Wir drehen uns um, schalten unsere Handys stumm und betreten die Kirche. In der Kirche ist es eng, es riecht nach Kleidern, in denen man sich am Feuer gewärmt hat, und nach Männern, die lange unterwegs waren. Viele von ihnen sind tatsächlich direkt hergekommen, zum Platz vor der Kirche. Aus Angst, sich zu verspäten, sind sie die ganze Nacht über kaputte Straßen gerast. Die Männer, meist Soldaten, drücken sich leicht verunsichert in der Nähe des Ausgangs herum, ängstlich wie Schüler, die vergessen haben, ihre Hausaufgaben zu machen und nun hoffen, dass der Lehrer sie nicht sieht. Die meisten wissen nicht so recht, wie sie sich in einer Kirche benehmen sollen, also benehmen sie sich vorsichtshalber höflich. Frauen gibt es nur wenige. Sie gehen tiefer hinein, näher zum Priester. Ich bemerke Diener sofort. Seht mal, sage ich zu meinen Leuten, Dina, sie hat es rechtzeitig geschafft. Man hat sie noch in der Nacht hergebracht, antwortet jemand. Den Jungen hat sie nicht mitgenommen. Dina steht inmitten einer Gruppe von Frauen. Die Frauen umringen sie, wie um sie zu beschützen, flüstern ihr etwas zu, reichen ihr etwas, berühren und umarmen sie. Der Priester steht in der Mitte der Kirche, betrachtet die schweigsame, dampfende Menschenmenge, schaut genau hin, als wolle er verstehen, wer hier die Hauptperson ist. Schließlich wendet er sich Dina zu, tritt näher, flüstert ihr vertraulich und eindringlich etwas zu. Dina nickt. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Der Priester ist ganz dürr, trägt eine Brille, die ihn allzu intellektuell erscheinen lässt. Wenn er etwas aus der Heiligen Schrift zitiert, könnte man meinen, dass die Zitate von ihm stammen. Auch er weiß nicht so recht, wie er sich den Soldaten gegenüber verhalten soll, an deren Stiefeln noch Blut klebt. Er geht herum und erklärt ihnen alles, wie Kindern im Museum, was sie anfassen dürfen und was nicht. Ab und an schielt er auf den Sarg, auf den Verstorbenen. Alle schauen auf den Verstorbenen, als wollten sie sich vergewissern, dass er es wirklich ist. Die ihn länger nicht gesehen haben, erkennen ihn vielleicht gar nicht wieder. Das Gesicht gelb, die Gesichtszüge verwaschen, als hätte jemand ungeschickt sein Gesicht bearbeitet. Das Haar nach hinten gekämmt, die Falten überschminkt. Die Hände liegen schwer und schwarz auf seiner Brust. Am toten Finger sieht man, wo der Ehering steckte. Die Männer schauen ihn wie früher fragend an. Sie fühlen sich nach wie vor als seine Untergebenen, sehen weiterhin ihren Kommandeur in ihm. Die Frauen aber schauen ihn voll Mitleid an, wie man eben einen Toten ansieht. Man grüßt sich gegenseitig, auch wenn es hier viele Unbekannte gibt. Der Tod verbindet, der Tod ist wie eine Straßenbahn. Es ist nicht wichtig, wie du hierher geraten bist. Wichtig ist, wo du aussteigen musst. Erst will ich mich durchdrängeln, näher zu Diener, Bekannte begrüßen, überlege es mir dann aber anders. Was soll ich unter den Frauen, was ihnen sagen? Und überhaupt sollte man hier schweigen. Schweigen und zuhören. Genau das tun auch alle. Schweigen und zuhören. Während der Priester Kerzen verteilt, sie zwischen unbeholfene Männerfinger steckt, als würde er sie in Zweigen befestigen, und dann zu singen anfängt. Alle hören weiter zu und schweigen. Schauen sich um, suchen nach Bekannten, und wenn sie jemanden erkannt und zur Begrüßung genickt haben, konzentrieren sie sich wieder auf die Stimme des Priesters. Auf die Worte achtet niemand so richtig. Irgendetwas von Gnade und Erinnerung, irgendwie so. Gnade und Erinnerung. Das ist es, was er zu verkünden, zu erklären versucht. Damit wir alle verstehen, damit alles wenigstens irgendeinen Sinn macht. Seine Stimme ist leise, und neben diesem Tod wirkt sie vollends klein und verloren. Der Tod ist wirklich groß, er wirft einen kalten, schweren Schatten, überzieht alle mit Finsternis und Feuchtigkeit. Und alle stehen da, schauen auf das gelbe Gesicht des Verstorbenen, atmen die Luft, in der das geschmolzene Wachs nach nassen Militärjacken riecht. Sie denken an die Sonne im Hof, hinter der Mauer, an das trockene Gras, an die leeren Trambahnschienen. Sie denken und verstehen nichts. Weder von Gnade noch von Erinnerung verstehen sie etwas. Auch der Priester merkt, dass niemand ihn versteht. Aber er muss reden. Die Anwesenheit des Todes verlangt, dass etwas Wichtiges gesagt werden muss. Etwas Offensichtliches. Etwas, das es ermöglicht, den Verstorbenen von hier zu erlösen. Mit seinen schweren Armen, mit seinen gebrochenen, durchschossenen Rippen, die von einem weißen Tuch bedeckt sind. Der Priester schaut sich in der Kirche um und redet nun vertraulicher, fragender, wobei er sich vor allem an die Frauen wendet, die ganz nahe am Sarg stehen, als hätten sie Angst um ihn, als würden sie vor Gericht um ihn streiten, als wollten sie den Sarg mitnehmen, zusammen mit dem toten Mann und dem weißen Tuch. Mir fällt auf, dass Diener sich in den 2 Monaten, seit wir alle das letzte Mal beisammen waren, irgendwie verändert hat. Als ob sie in den Schatten getreten wäre. Ihre Haut, matt, edel, hat plötzlich die Farbe verloren und verschmilzt nun mit dem Zwielicht der Umgebung. Trotzdem steht ihr das dunkle Kleid gut, der leichte Mantel, sogar die Brille, hinter der sie wohl ihre Tränen verbirgt. Groß, zurückgenommen, vom Leben verletzt, in Anwesenheit des Todes wirkt sie umso überzeugender. Sie steht neben dem Sarg, auf der Seite, wo an der toten Hand der Ring war. Sie steht dort, wie um daran zu erinnern, dass sie das Recht hat, dort zu stehen. Es widerspricht auch keiner. Alle fühlen mit ihr. Nun beginnt der Priester vor allem zu ihr, zu Diener, zu sprechen, als ob er wüsste, wer seine Worte, seinen Gesang hier am meisten braucht. Diener schaut den Priester an, akzeptiert alles und widerspricht ihm nicht, als würde sie sagen, »Lass Gnade walten, Gnade und Erinnerung«, sagen Sie alles, was in solchen Fällen gesagt werden muss. Der Priester steht und redet, klein, tapfer, zwischen dieser schweigsamen Frau und dem großen Tod, der in der Luft schwebt, drängt, schwer atmet wie ein Tier, das seine verwundete Beute lange verfolgt hat. Dann nimmt sie die Sonnenbrille ab und starrt vor sich hin mit ihrem trockenen Kohleblick, der nicht auszuhalten ist, und mir fällt auf, dass alle Frauen weinen. Weinen, während sie auf den Toten schauen. Nur Diener weint nicht, schaut nur und weint nicht. Das ist kaum auszuhalten, man will nach draußen, in die Sonne, man will atmen und reden. Und dann fällt mir auf, dass Diener gar nicht auf den Toten schaut, nicht auf sein gelbes Gesicht. Sie schaut zur Seite, jenseits des Todes, wo in der Ecke fremd und verloren eine andere Frau steht. Schlank, blond, mit kurzen Haaren. Auch ich weiß, wer das ist. Anna. Wir kennen uns nicht besonders gut, aber in den letzten Monaten, seit Februar, haben wir uns ein paar Mal gesehen. Sie trägt eine Militärjacke, ist nicht geschminkt, steht da und schaut ihrerseits Diener an, wendet ihren Blick ebenfalls nicht ab, versenkt alles ringsum mit ihren grünen Augen. Kein anderer scheint das zu bemerken, wie sie sich gegenseitig anstarren, wie sie sich umblicken, wie sich um sie herum die Dunkelheit verdichtet. Irgendwie ähneln sie sich sogar. In ihrer Starre, Verletztheit, Hoffnungslosigkeit. Und doch sind sie sehr verschieden. Diener schaut auf den Tod, wie es sich für die Alleinerbin gehört, mit Würde und Verachtung, und ihre Verletztheit umfasst die ganzen Jahre, die hinter ihr liegen und die sie als ihr Eigentum betrachtet, auf das niemand Anspruch erheben kann, denn es ist ihre Vergangenheit, es sind ihre Treulosigkeiten und Geheimnisse, ihre Opfer und Verwünschungen. Und jetzt, genau hier, wird sie sie und den Sarg mitnehmen und diese ganze Geschichte ihres Lebens mit dem Toten, die 10 Jahre gedauert hat, wird endlich zu Ende gehen. Und es wird nichts mehr übrig bleiben. Nur der Schatten des Todes, nur Gnade und Erinnerung. Nur 2 Eheringe am Finger. Ihr eigener und der des Toten. Anna schaut auf all dies und unterdrückt ihre Verzweiflung, versucht sich in dieser Finsternis an etwas zu klammern, an ihr Recht auf Liebe, auf Beisammensein ganz ohne Scham, an die kurze Nähe der letzten Monate, kurz, aber so tief verwurzelt. Und sie denkt, dass ihr alles genommen wird, wofür sie gelebt hat. Es wird ihr genommen, weil sie keinerlei Recht darauf hat, weder auf Leben noch auf Tod, weder auf Gnade noch auf Erinnerung. Denn sogar ihre Erinnerung wird für den Rest ihres Lebens verborgen bleiben, vor der traurigen Ehefrau dieses toten Mannes, vor seinen Freunden, die nie zu ihren Freunden geworden sind, vor diesen Frauen, deren Namen sie nicht einmal kennt und auch gar nicht kennen will. Sie stehen da, haben sich gegenseitig erkannt, schweigen, sagen nichts, warten, bis man den Toten mitnehmen kann. Allerdings versteht Dina, dass sie es ist, die den Toten mitnehmen wird. Anna versteht das auch, hat es von Anfang an verstanden. Der Priester hört endlich auf zu reden und gibt den Männern einige Anweisungen. Alle gehen nach draußen, an die frische Luft, holen ihre Handys heraus und überprüfen die eingegangenen Nachrichten. Dina und Anna lösen sich aus der Menge, jede in eine andere Richtung, und holen ebenfalls ihre Handys heraus. Dina hat etwa 2 Dutzend neue Nachrichten, vor allem von gemeinsamen Freunden, die ihr Beileid aussprechen, Unterstützung anbieten, einen Anruf von ihrem Sohn, einen Anruf vom Kommandeur. Anna hat 1 Nachricht von ihrer Mutter, mit der Bitte, ihr Guthaben aufzuladen.
Bis wieder ein Monat vergeht. Sogar der Hund roch fremd. Die Mutter erzählte, sie habe ihn am Vortag gebadet, dass er dagegen protestierte, sich losriss, etwas herunterwarf. »Pass auf, wenn du ins Bad gehst, wegen der Scherben«, warnte die Mutter. Sie passte immer auf, nicht nur im Bad, hatte sich inzwischen daran gewöhnt, immer vor ihre Füße zu schauen, um ihre Füße zu behalten, vor allem wenn sie von der Metrostation nach Hause ging. Das nervte. Sie verstand, dass es hier keine Gefahr gab, dass man keine Angst zu haben brauchte. Sie hatte aber dennoch Angst. Und wenn sie durch den Park nach Hause ging, ertappte sie sich dabei, dass sie versuchte, nicht vom Pfad abzukommen, den die Nachbarn über die Jahre getrampelt hatten. Im Bad aber lagen wirklich viele Scherben und es roch nach Shampoo. Wonach sollte es dort auch sonst riechen? Dem Hund war sie über die Monate ganz fremd geworden. Er kam nicht zu ihr auf den Schoß, kletterte aufs Sofa, versteckte sich hinter den Kissen. »Was versteckst du dich?«, dachte sie, ohne sich zu ärgern. »Ich kann doch riechen, wo du bist.« Ein fremder Geruch, ein fremder Hund, eine fremde Mutter. Nichts rief irgendwelche Emotionen hervor, wie wenn man einen Film schauen muss, der einem nicht gefällt. Emotionen riefen allenfalls die Scherben hervor, wenn sie sich in die Fußsohlen bohrten. Dann schmerzte es, sie tat sich selber leid, ihr war zum Heulen zumute. Aber sie beherrschte sich und weinte nicht, sie wollte nicht bedauert werden. Saß in der Küche auf dem Sofa, neben dem gebadeten und riechenden Hund, der weiter nervte, schaute eine Serie, beantwortete die Fragen ihrer Mutter. Die Mutter versuchte, taktvoll zu sein, das war unerträglich. Sie fragte nichts, erzählte selbst, machte Scherze, die nicht lustig waren, wollte dauernd, dass sie sich ausruhte, hinlegte. Sie aber schloss sich im Bad ein, ließ das Wasser laufen, saß auf dem Hocker und sammelte die Scherben vom Boden auf. Wenn ihre Mutter etwas hinter der Tür rief, antwortete sie, korrekt, ruhig, ohne Hysterie. Noch 2 Tage Urlaub. Plötzlich merkte sie, wie sie die Tage zählte. Sie erwachte früher als geplant. Schon abends hatte sie begonnen, sich darauf einzustellen. Der letzte Tag daheim, du musst nirgends hin. Hast nichts zu tun, schlaf. Du hast das Telefon nicht abgenommen, keinen Freunden geschrieben, dich mit niemandem verabredet. Gut gemacht, so hast du morgen einen freien Tag. Egal, wenn du schlechte Laune hast, egal wenn sich der Hund, dein Hund, den du aus dem Tierheim geholt und lange gesund gepflegt hast wie dein eigenes Kind, vor dir versteckt und nach Chemie stinkt, egal wenn dich deine Mutter mit Geschichten über verstorbene Nachbarn nervt, die ihr euer ganzes Leben lang gehasst habt, du musst nicht früh aufstehen, kannst so lange liegen bleiben, wie du willst. Du hast keinen Mann, keine Kinder, keine Arbeit. An Kinder denken war unangenehm. Aber sie dachte daran, schlief schlecht und wachte früh auf. Ihre Mutter machte sich in der Küche zu schaffen, bereitete etwas Leckeres und Überflüssiges zu, das niemand essen würde, und um sie nicht zu wecken, klapperte sie betont zurückhaltend mit dem Geschirr. Lange lag sie im Bett, tat so, als schliefe sie, damit die Mutter sie nicht hörte und zum Essen riefe. Ihre Mutter tat so, als höre sie nichts. Traurig kochte sie, wischte, räumte den Tisch ab. Schließlich gab sie es auf, zog sich um, schnappte sich ihre Handtasche und ging zur Arbeit. Im Hinausgehen, die Tür schon geöffnet, blieb sie reglos auf der Schwelle stehen, hielt den Atem an, lauschte in die Stille. Sie aber hatte diese Falle vorausgeahnt, hielt ebenfalls den Atem an und erstarrte. Ihre Mutter seufzte enttäuscht, zog die Tür hinter sich zu, tappte die Treppe hinunter. Erst danach kroch sie unter der Decke hervor, berührte mit ihren verletzten Füßen den von der Sommersonne warmen Fußboden, setzte sich auf die Bettkante und wandte ihren Rücken den schrägen Sonnenstrahlen zu, die durch die alten, dünnen Vorhänge brachen. Früher Morgen, ein langer Tag. Sie stand auf und schlenderte, ohne etwas überzuziehen, ins Bad, putzte sich lange und widerwillig die Zähne, bürstete sich vehement die frisch gefärbten Haare, die plötzlich gewachsen waren. Das stand ihr, ließ sie jung und unbeschwert aussehen. Ha, unbeschwert, dachte sie genervt und wollte schon hinausgehen, warf sich dann aber noch einen Blick zu und überlegte, dass sie sich sogar gefiel. Groß, auffällig, unzufrieden mit sich selbst. Dachte, dass sie nicht genervt war von sich, nicht einmal von der Narbe. Eine hübsche Narbe, zog sich über dem Schlüsselbein hin wie eine Zeichnung, fiel auf, wollte berührt werden. Überhaupt wollte ihre Haut berührt werden. Warm, strahlend. Sie überlegte, dass sie sich schon lange nicht mehr so gefühlt hatte, als hätte jemand das Licht angeknipst und alles wurde sichtbar, verständlich. Sie wunderte sich sogar, wie konnte ich das nicht sehen? Ja, wie konnte ich das nicht sehen, dachte sie irritiert, schaltete das Licht aus und ging in die Küche. Der Hund erwartete sie neben dem Tisch. Kaum trat sie ein, wandte er sich demonstrativ ab und versteckte sich in den Kissen. Arschloch, dachte sie, und schaute sich an, was ihre Mutter heute früh zu essen gemacht hatte. Die Mutter hatte reichlich und chaotisch Essen gemacht. Also setzte sie sich, nahm sich etwas, spürte, wie gut das schmeckte und tadelte sich. Viel zu viel, ich achte nicht auf mich, werde aufgehen wie ein Hefekloß und mich selbst anekeln. Ich ekle mich ja schon an, dachte sie. Sie fühlte sich müßig und heiß, es schmeckte ihr. Sie hatte Lust, in der Küche zu sitzen, das Frühstück ihrer Mutter zu mampfen und der ganzen Welt böse zu sein. Außerdem überlegte sie, dass es gut wäre, für diesen Tag etwas zu planen, sich irgendwie zu beschäftigen. Vielleicht jemanden anrufen, sich mit jemandem treffen, wenigstens einkaufen gehen. Aber sie stellte sich die Straße vor, von Sonnenlicht durchflutet, und wie sie mitten in dieser Sonne stehen würde, groß, auffällig, in etwas Ungewohntem, Zivilem, also Reizvollem, Schönem. Und entschied, nirgendwo hinzugehen, daheim zu sitzen, eine Serie zu schauen und auf Nachrichten zu warten. Montags schrieben normalerweise alle über alles Mögliche. Ein Auto, das man aus der Werkstatt holen musste, dass der Kleine fast aus dem Spital abgehauen wäre, direkt aus dem Krankenzimmer. Sie musste ihn anrufen, aber er nahm nicht ab. Also rief sie in der Einheit an, schrie, schimpfte, ließ sich die Nummer der Familie des Kleinen geben, stieß Drohungen aus, entschuldigte sich dann, hob beleidigt nicht ab, wenn das Telefon klingelte. Dann rief sie selbst zurück und gab Erklärungen. Und als es endlich so aussah, als hätte sich alles geklärt, mit dem Auto wie auch mit dem Kleinen, legte sie das Telefon beiseite und brach in Tränen aus. Sie tat sich leid. Dann dachte sie, dass ihr auch ihre Mutter leid tat. Wochenlang allein, niemand kam, niemand half. Dazu noch dieser Hund, der ihr auch irgendwie leid tat. Ein normaler Hund, aber irgendwie abstoßend. Alle taten ihr leid. Dabei konnte sie das Gefühl nicht abschütteln, dass die anderen sie ebenfalls bedauerten, dass man sie als hilf- und schutzlos ansah, niemand sie mehr ernst nahm, besonders die Frauen nicht, die dauernd anriefen und irgendetwas wollten. Ja, besonders die Frauen. Als sie sich ausgeweint und wieder beruhigt hatte, kam ihre Mutter von der Arbeit heim. Sie erzählte, sie hätte einen der Nachbarn gesehen, der schon gleich zu Beginn im März verschwunden war. Keiner wusste, wohin und was los war, sodass ihre Mutter schon vermutete, er hätte rübergemacht und käme nicht zurück. »Und jetzt«, erzählte ihre Mutter, »ist er wieder aufgetaucht, sagt, er wäre bei seinem Bruder auf der anderen Seite des Dnipro gewesen, auf dem Land, dass er es nicht mehr ausgehalten hat und zurückgekommen ist. Sagt, er wäre in die Apotheke gegangen, um Medikamente zu kaufen, und zeigt mir diese Medikamente. Mit einer solchen Zärtlichkeit, als wäre das etwas Gutes. Medikamente, als wären sie ein großes Glück. Und ich schaue sie mir an und kann nicht verstehen, wie der überhaupt noch am Leben sein kann. Total krank. Verstehst du?« »Verstehe.« »Und du? Nimmst du irgendwas ein?« fragte die Mutter streng. »Nein«, antwortete sie. »Früher schon. Beruhigungsmittel.« »Und jetzt?« »Jetzt nicht mehr.« »Warum?« »Ich habe mich beruhigt.« Die Mutter schüttelte demonstrativ bitter den Kopf. »Was erzählst du mir denn da?« Sagte aber nichts und begann wieder zu kochen, kommentierte dabei ab und zu die türkische Serie und hielt den Hund mit dem Fuß ab, der aufgewacht war und abendliche störende Aktivität zeigte. Sie hörte ihrer Mutter zu, schaute nebenbei fern. Als dort aber die Türken das Erbe eines ihrer verstorbenen Verwandten aufzuteilen begannen, den sie zu Lebzeiten in Ehren gehalten hatten, und ein Bruder auf den anderen losging beim Teilen des ehrlich Erarbeiteten, brach es aus ihr heraus. »Hör mal«, sagte sie, »warum wolltet ihr eigentlich keine Kinder mehr?« Die Mutter stellte die Pfanne hin, schaute sie an, wollte mit einem Scherz darüber hinweggehen, überlegte es sich dann aber anders. »Alles, was ich mit deinem Vater wollte«, sagte sie, »war mich aufhängen.« »Flipp nicht aus.« »Ich flippe nicht aus.« »Mochte er keine Kinder?« »Alle mögen Kinder«, erklärte die Mutter. »Nur sich kümmern um sie wollen nicht alle. Du kümmerst dich zum Beispiel auch nicht um deinen Hund. Jetzt hab ich ihn am Hals.« »Hör auf«, sagte sie ärgerlich. »Stimmt's etwa nicht?« Die Mutter drehte sich wieder zum Herd und fasste sich. »Und du redest von Kindern.« Sie hielt es nicht mehr aus, stand demonstrativ auf, schnappte ihre Teetasse, ging in ihr Zimmer. Wollte mit den Türen knallen, überlegte aber, dass sie dann streiten und sich wieder versöhnen, sich beruhigen musste. Also zog sie die Tür einfach nur leise hinter sich zu und kroch unter die Decke. In ihren Kleidern, mit dem Tee, unglücklich und aufgewühlt. Lag da, starrte vor sich hin. Das Telefon hatte sie zur Seite gelegt, warf aber ab und zu einen verzweifelten Blick darauf. Wer wird schreiben? Wer wird noch schreiben? Wer wird jetzt endlich schreiben? Eine unbekannte Nummer leuchtete auf. Normalerweise ging sie da nicht ran und auch jetzt sagte sie sich, geh nicht ran. Sagte es und ging ran. Eine weibliche Stimme, müde, unzufrieden. Mit solchen Stimmen beredet man Probleme. Sie selbst sprach ja auch dauernd mit so einer Stimme. »Wissen Sie etwas von Andriuscha?«, fragte man sie. »Von Andriuscha?« Früher wäre sie böse geworden, jetzt fand sie es interessant. Was war los mit diesem Andriuscha? »Ich habe gehört, dass Sie mit dem Arzt gesprochen haben.« »Worüber?« »Über Andriuscha.« »Und was ist mit Andriuscha?« »Er will nicht im Krankenhaus bleiben.« »Wie konnte es so weit kommen?«, dachte sie. »Wie konnte es so weit kommen, dass sie den dritten Tag herumliegt, in ihre Decke gewickelt, liegt und leidet, auf die ganze Welt böse ist, als wolle die ganze Welt ihr Probleme bereiten. Was für Probleme denn? Sie hat ihre Mutter, den Hund, der Hund ist sogar gebadet, sie lieben sie. Sie hat ein Zuhause, ihr eigenes Zimmer. Sie wird gebraucht, löst einen Haufen Probleme. Ohne sie würde die Welt stehen bleiben und erstarren. Sie wird angerufen, aber sie begann sich aufzuregen. Die Falschen rufen an. Und die anrufen sollten, die rufen nicht an. Und wer soll das sein, dieser Andriuscha? Andriuscha, Andriuscha, sie verstand einfach nicht. Hören Sie, sagte sie ins Telefon und unterbrach die müde Stimme, die weiter von Andriuscha erzählte. Und wer sind Sie? Ich? Die Stimme klang verblüfft. Ich bin seine Schwester. Sprechen Sie vielleicht von dem Kleinen? Von was für einem Kleinen? Von dem, der nicht im Krankenhaus bleiben will, der ist doch ihr kleiner Bruder. Ist er? Der Kleine eben. Wir nennen ihn Andriuscha. Und das gefällt ihm? Keine Ahnung, bekannte die Stimme müde. Na gut, sie nahm sich zusammen. Ich rufe ihn an und rede mit ihm. Er wird sich schon behandeln lassen. Vielen Dank, sagte die Stimme. Ich schicke Ihnen die Nummer. Welche Nummer? Die Kontonummer. Von Andriuscha? Verdammt, dem Kleinen? Nein, meine. Was soll ich mit ihrer Kontonummer? Na ja, sagte die Stimme verwirrt. Also, sagte sie, auf Wiedersehen. Rufen Sie nicht mehr an. What the fuck, dachte sie. Soll ich die vielleicht an Sohnes Statt annehmen? Als Tochter? Verbesserte sie sich in Gedanken. Ich muss den Kleinen anrufen und ihm den Kopf waschen. Hat alle ganz kirre gemacht. Ich muss hier aufräumen, so ein Saustall. Und packen muss ich auch. Hier gibt es nichts zu tun. Hier ist niemand, nichts hält mich zurück. Morgen früh werfe ich meine Sachen in den Rucksack und tschüss. Hab mich komplett gehen lassen, spüre mich selbst nicht mehr, als wäre das nicht ich. Hab mich bloß unter der Decke versteckt, die Augen zugemacht und gedacht, dass der Sommer einfach so vergeht. Im Sommer erscheint alles so groß und unwirklich, doch man versteht, dass es ganz real ist und ganz nah und dass man alles einfach vergessen kann, die Augen schließen und vergessen, so dass alles, was war, einfach verschwindet. Dieser lange, endlose Frühling, der so anstrengend war, in dem sich alles änderte, dieser Abend, als kein Anruf kam, obwohl es doch ganz leicht war, das Telefon nehmen und anrufen, was war da kompliziert? Alles kann verschwinden, wenn man nur die Augen schließt, in der Dunkelheit liegt und nicht an diese paar Monate denkt, an diese paar Treffen, an die fremden Wohnungen, die kalten Hotelzimmer, die Härte, das Vertrauen, den Versuch, unmögliche und schmerzliche Dinge zu vereinen, an den ungeschützten Sex und überhaupt, an diese ganze Ungeschütztheit, Verletzlichkeit, die mit seinem Erscheinen in ihr Leben getreten waren. Der Sommer wird weitergehen. Alles wird wieder wie früher. Alles fällt an seinen Platz. Sie wird unter ihren Leuten sein, das tun, was sie gewohnt ist, wird sich endlich beruhigen, dem Kleinen helfen, das Auto abholen. Und morgen bekommt sie endlich ihre verdammte Monatsregel. Sie stand auf, öffnete die Tür einen Spalt, um ihre Mutter zu hören, löschte das Licht, damit ihre Mutter ihr kein neues Gespräch aufdrückte, drehte sich im Bett um und döste ein. Der Hund kam angelaufen, schnüffelte durchs Zimmer, hüpfte eifrig zu ihr hoch, rollte sich zu ihren Füßen zusammen und schlief sorglos ein. Aber ihre Monatsregel kam nicht.
Constanze Becker und Janusz Torp mit zwei Erzählungen von Serhii Shadan aus seinem Band »Keiner wird um etwas bitten« in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr und Juri Durkot. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, eine Koproduktion von MDR Kultur und NDR Kultur, und alle Erzählungen finden Sie auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Im Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist ein Ende der gegenseitigen Angriffe nicht in Sicht. Internationale Beobachter weisen den USA eine entscheidende Rolle in der Auseinandersetzung zu. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, mit einer Einschätzung zur Haltung von US-Präsident Trump.
Donald Trump will immer noch am Ende auch ein Abkommen. Er möchte eine Einigung haben, wie es mit dem Atomprogramm im Iran weitergeht. Auf der anderen Seite gibt es eben heftige Angriffe Israels. Auch in der Nacht wieder hat es mit 50 Kampfflugzeugen nach israelischen Militärangaben Ziele bombardiert, zum Beispiel auch Waffenproduktionsstätten. Und dann steht ja eben noch aus der große Angriff auf eine der sehr tiefliegenden Anlagen zur Urananreicherung. Das geht dann möglicherweise nur im Zusammenspiel mit den USA, wenn nicht Israel am Ende vielleicht sogar Bodentruppen oder eine Spezialeinheit dorthin bringt, um das Ganze von unten zu sprengen.
Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich heute in Berlin, um über ihre Forderungen zu